Deutschlandfunk.
Corso. Anna Haifisch heißt sie oder nennt sie sich, was auch gut passt, denn in ihrem Universum leben lauter Tiere, die sich aber benehmen wie Menschen. Zum Beispiel The Artist, ein gefiedertes, vogelähnliches Wesen, das all die Mühsal des Künstlerdaseins durchlebt und die Kunst der Prokrastination perfekt beherrscht. In der Comicreihe, die wöchentlich auf Weiß.com erscheint und jetzt auch als zweiter Band gedruckt. Anna Haifisch, guten Tag bei Corso.
Hallo, Frau Fischer.
Wenn ich nach Ansicht und Lektüre dieses zweiten Bandes mal kurz und knapp zusammenfassen sollte, was mich da für ein Gefühl beschleicht, dann würde ich sagen, Kunst ist anstrengend, Kunst ist Qual. Ist es so? Frage ich die Künstlerin, die Artist.
Ich führe eigentlich ein ganz schönes Leben im Atelier und also man könnte es fast ein Bohemleben nennen. Aber ja, das frage ich mich immer, was bei dem Buch dann bei rumkommt und ich hoffe, ich deprimiere damit keinen.
Nein, ich glaube nicht, dass es deprimiert, weil es ist ja ganz schön selbstironisch und lustig zum Beispiel, habe ich verstanden in dem Buch, es ist schwierig, als Künstler ein YouTube-Star zu werden, wenn man nur schöne Pinsel und Stifte vorzuzeigen hat im Video, anstatt Beauty-Produkte, sowas. Ist lustig.
Ja, genau. Das ist, ja, ich hoffe, das ist lustig, ja.
Aber so eine Idee, die ist ja super. Also das heißt, gucken sich dann mal so YouTuberinnen an und...
Ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich dilettiere natürlich manchmal auch mit den Themen. Also davon habe ich zum Beispiel wirklich ziemlich wenig Ahnung. Also da gibt es andere Kapitel im Buch, wo ich mich ein bisschen mehr auskenne. Aber das ist natürlich so ein kleiner Take auf diese Selbstvermarktung. Und das spielt ja so im Künstlerleben auch eine Rolle.
Richtig. Also ich kenne viele Leute, die unglaublich gute Kunst machen, aber da die Schwachstelle haben in dieser Selbstvermarktung. Kann man das lernen? Lernt man das an der Uni zum Beispiel?
Nee, ich glaube nicht. Und ich denke auch per se, also Comiczeichner, das ist ja auch eher ein bisschen ein einsamer Job. Man sitzt lange allein oder jetzt mit mehreren Leuten im Atelier und zeichnet vor sich hin. Und ich kenne recht wenig, die eine Rampensau sind oder so. Und ich weiß nicht, ob man das lernen kann, ehrlich gesagt. Weil ich glaube auch nicht, dass das hilft, wenn man immer wieder vor Kameras oder Mikrofone gezogen wird oder auf Bühnen. Das wird eine Typfrage sein, eher als dass man das lernt.
Aber ich greife noch mal so ein paar Aspekte aus Ihrem Buch heraus und frage Sie natürlich, Sie kennen das und wie halten Sie das aus? Also diese Seite des Künstlerseins, keiner nimmt einen so richtig ernst, man muss sich mit wenig zufrieden geben, dankbar, bisschen unterwürfig sein, manchmal, wenn die Kuratoren kommen, man wird nicht als wertvolles Mitglied der Gesellschaft gesehen und dann immer wieder dieser Angang, immer wieder das weiße Blatt Papier. Das ist ja schon was Kreativarbeiter kennen, ne?
Ja, ich meine jetzt diese Angst davor, das ist vielleicht auch eine Übertreibung oder auch so ein Satz, der so oft gesagt wird. Aber klar, wenn man anfängt an entweder einem neuen Kapitel oder einem neuen Buch oder einer neuen Serie, muss man sich natürlich vorher viel überlegt haben, bevor man eigentlich überhaupt erst die Feder aufs Papier setzt. Klar, man muss das auch ein bisschen trainieren einfach, dass man sich auch so Zeit nimmt. Ich lege mich manchmal, also das klingt jetzt natürlich irgendwie ein bisschen seltsam, aber ich lege mich oft aufs Sofa auch im Atelier und starre dann die Decke an und irgendwann kommt dann auch mal was angefahren, was man dann ein bisschen ausbreiten kann. Oder manchmal ist es auch ganz simpel, einfach auf dem Fahrrad oder so. Da hat man dann so ein Stichwort oder ich war in der Ausstellung und habe irgendein Gesprächsfetzen mitgehört oder so. Also irgendwas kommt schon, aber man muss da geduldig sein, glaube ich.
Aber dabei entsteht dann das Klischee, ne? Der anderen Leute, ach guck mal, die Künstler liegen auf dem Sofa, starren in die Luft. Ach, fahren Fahrrad, gehen in Ausstellungen, haben die ein tolles Leben. Das ist ja, was man nicht sieht, dass in der Zeit in ihrem Kopf vielleicht was entsteht, ne?
Ja, also ich meine, ich scheue mich davor, das als Arbeit zu bezeichnen. Das, was für ein hässliches Wort, wie in Band 1 von The Artist sagt das jemand. Wir nennen es hier lieber herumtollen oder so. Ja,
aber also, sag mal, diese vielbeschworene Freiheit als Künstler, haben Sie ja eben auch gesagt, ich führe eigentlich ein tolles Leben. Dann ist die ein bisschen schon Legende. Man muss sich auch andienen, man muss gucken, dass man verkauft, dass man sich mit Verlagen irgendwie einigt oder so. Es ist
ja, sicher,
nicht nur das, Freiheit.
Also, Nein, in keinem Fall. Schön wär's. Nein, aber klar, ich meine, man will ja auch gelesen und verstanden werden. Und also das so ganz obskure Sachen, das ist natürlich schwierig. Also diese absolute Freiheit an auch Inhalt und Form, das stößt natürlich an. Wenn man zumindest halbwegs verstanden werden will, muss man auch den Lesern entgegenkommen, würde ich sagen.
Aber wo Ihre Figur, The Artist, über die wir ja gerade sprechen, dann doch die Freiheit lebt, ist dieses wunderbare Chaos in diesem Künstlerzimmer, was da immer herrscht. Alles auf dem Boden verteilt, die Farbtöpfe, die Pinsel und so weiter. Das ist dann schon Freiheit, ne?
Ja, ich meine, der zieht es ja durch. Der zeichnet ja seit Band 1 Schlangen. Also relativ schlecht und das wird natürlich nichts. Und also diese Wiederholung auch und diese Tragik da drin, dass der 500 Schlangen gezeichnet hat und das trotzdem nichts wird und er das aber auch nicht begreift, das ist halt die Freiheit, die der sich rausnimmt. Aber es führt zu nichts.
Führt zu nichts. Sie, Anna Haifisch, müssen jede Woche für das Internetmagazin Weißkom abliefern, das auch noch international ist. Also im Grunde, theoretisch schaut da die ganze Welt auch noch drauf. Das muss schon Druck erzeugen, oder?
Ja, also ich habe mich dann irgendwann so arrangiert, weil ich sitze ja 6000 Kilometer weit weg. Ich meine, das Hauptbüro ist da in New York und das schafft schon einen ganz guten Abstand und ich sitze ja ganz geschützt im Atelier. Und das, was dann rausgeht, da habe ich dann keinen Einfluss mehr drauf. Ich hoffe natürlich, dass das gelesen wird und dass auch die Figur verstanden wird und vielleicht so einen zärtlichen Blick erzeugt. Aber das liegt ja alles nicht mehr in meiner Hand. Und das irgendwie, das beruhigt mich eigentlich auch.
Machen Sie einen Unterschied, ob Sie jetzt für ein internationales oder deutsches Medium, für die Taz, glaube ich, ne, machen Sie auch manchmal Comics, oder erzählen Sie dann andere Geschichten oder die gleichen Geschichten nur anders vielleicht? Muss man sich da kulturell anpassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber also klar, für Weiß, da habe ich mir gedacht, weil das natürlich online erscheint, wie man liest und die Aufmerksamkeitsspanne. Also ich kenne das von mir selber, die ist nicht sonderlich hoch im Internet. Und dann habe ich den Comic sozusagen auch formal so aufgebaut, dass es lesbar ist, auch auf dem Smartphone oder auf irgendwelchen anderen Devices. Das war eher so eine Frage, aber inhaltlich würde ich das gar nicht so differenzieren.
Ja, also könnte man übersetzen, 1:1 ungefähr. Ist ja auch eine Mischung in dem Band, ne? Manchmal haben wir so englische Titel und Sprechblasen und das meiste ist auf Deutsch in diesem Band, ja. Wir bewegen uns ja bei Ihnen, Anna Haifisch, in einem satirischen Kosmos. Tier und Mensch sind vielleicht auch eins, könnte man sagen, aber warum zeichnen Sie da gar keine ausgesprochenen Menschen oder sagen wir mal Menschenkörper?
Ich sehe selber ein bisschen aus wie ein Vogel und man zeichnet ja ein bisschen, was man kennt. Und ich finde ja, also die Tradition von Funny Animal Comics und auch von Tiercomics und gerade mit Vögeln, die ist ja recht groß. Und also es könnte fast ein bisschen dumm daherkommen, dass man jetzt noch einen Vogel hinzufügt. Aber das bietet sich einfach so an, weil das ist so ein zartes, verletzliches Wesen.
Und ja, die sind nämlich schön, diesen filigranen, dünnen,
und so
langen
Federn,
Beinen,
die rumliegen und so.
Ja, ja. Das ist natürlich schön irgendwie, aber ich denke, aber Mensch, kommen gar nicht vor. Sie haben ja Illustration studiert an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Neorauch, der Name fällt natürlich auch immer in Zusammenhang mit dieser Hochschule. Aber wir haben uns gefragt, geht daraus so eine Art Leipziger Comic-Szene auch hervor aus diesem Studiengang? Es gibt schon so einige, ne, die sich da so in Leipzig zusammenrotten.
Also es gibt Max Beitinger und James Turek sind jetzt vielleicht sehr bekannt, also jetzt im Indie-Comic-Bereich. Und naja, ich meine, die HGB ist recht konservativ im Studium. Man lernt wirklich eher Illustration als Comic und so Druckgrafik auch. Wir haben das, glaube ich, alle sehr genossen, uns aber dann halt auch so davon emanzipiert, also dass man sich da ein bisschen absetzt. Und mir war immer klar, dass ich jetzt nicht unbedingt nur Illustratorin werde.
Das heißt,
andere Stoffe nehme, ja.
Das heißt eigentlich, ja, nach der Uni entscheidet sich, in welche Richtung man da so gehen wird mit seinem Zeichenstift oder mit seinem Pinsel, ne?
Ja, das würde ich sagen. Ich meine, so ein Studium ist ja, man macht da total viel Mist. Ich habe letztens also fast eine Papiertonne bei mir hinten gefüllt mit total viel Scheiß noch aus dem Studium. Und das ist ja total gut, dass es dort passiert ist, dass es nicht jetzt unbedingt der Fall ist, dass das jetzt rausgeht. Und ja, also das ist einfach auch eine gute Blase und ein Experimentierfeld.
Ich denke immer an das Endprodukt, ist ein Zitat, was ich von Ihnen gefunden habe. Was heißt das? Bevor Sie anfangen, denken Sie ans Endprodukt und das heißt, oder was hilft Ihnen das?
Das Königsding ist ja immer noch ein Buch eigentlich. Also ich denke oft daran, wofür ist das? Also und da richte ich das natürlich, also inhaltlich vielleicht weniger, aber formal nach aus. Wenn das für eine Zeitung ist, dann denke ich auch an das Papier und an das Format. Und ja, also es spielt schon am Anfang schon eine Rolle, also bevor ich anfange zu zeichnen.
Wer sind meine Leser? Das fragt sich ja der Schriftsteller in diesem Band, The Artist Band 2, ganz am Ende. Fragen Sie sich das auch? Denken Sie auch an die Leser, an die Konsumenten?
Ja, ich denke da relativ oft dran. Also jetzt gar nicht so, dass das mich so sehr tangiert, die Meinung, aber auch einfach, wo liegt das Buch auch rum und was passiert damit? Also in der Episode ist es ganz extrem, dass so ein Strolch damit seine Freundin schlägt oder so. Also ich meine, das ist jetzt extrem gedacht, aber ich frage mich manchmal, was Bücher auch so mit ansehen müssen. Hätten sie Augen und ein Gehirn? Wäre das wahrscheinlich auch nicht immer erfreulich.
Ach so, wenn die zurückgucken könnten, wer liest mich da? Vielleicht will man das nicht.
Ah. Nee, vielleicht will man das nicht, aber ich denke da öfter mal dran.
Mama, ich möchte Künstler werden, das sind die schicksalhaften Worte, die dieser vogelartige Künstler irgendwann gesprochen hat. Und dann hat es seinen Lauf genommen, bei Ihnen vielleicht ähnlich. The Artist Band 2, der Schnabelprinz von Anna Haifisch, ist eben erschienen im Reproduktverlag. Ja, viel Erfolg damit und viele schöne Ideen weiterhin, Anna Haifisch.
Ja, vielen Dank.